Und da bin ich wieder. Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Danke für diesen herzlichen Empfang. Auch cool, dass ihr da vorne moderiert habt. Ihr könnt auch die Predigt halten, kein Problem. Also wenn ihr wollt, ich mache gerne Platz, ist kein Problem. Ich habe ja selber auch 3 Teenager, wobei die Älteste ist schon raus, die ist schon ausgezogen. Und die Stacheln gehen langsam auch weg, bei wem auch immer. Aber das ist ein ganz gutes Alter. Ja, da ist noch alles möglich. So viel Power. Wir leben in einer Welt, in der man entweder für etwas ist oder gegen etwas. Und das finde ich total anstrengend, vor allem in der deutschen Politik. Ja, das finde ich ganz, ganz schlecht. He? Ja, danke. Aber manchmal gibt es Themen, die kann man nicht ansprechen, und wenn man sie anspricht, ist man gleich dagegen, auf der anderen Seite. Und leider geschieht auch das in der Kirche, oder ich erlebe das auch in der Kirche. Es gibt so Klatsch und Tratsch manchmal in der Kirche, und da wird so gesagt, man predigt nicht mehr das reine Evangelium. Oder alles wird verwässert, ihr predigt nur noch Gnade und Wohlfühl-Evangelium, ihr sagt nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und wenn man sagt, ist man gleich im falschen Topf. Und das finde ich hochproblematisch. Wisst ihr, ich kann eigentlich gar nicht so Gesetzespredigten machen. Ich kann nicht diesen alten Bund predigen, sondern ich predige den neuen Bund, den Gnadenbund, der viel bessere Bund. Paulus sagt das uns, er ist viel besser, dieser neue Gnadenbund. Er sagt das im Hebräerbrief Kapitel 8, da heißt es, Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt. Und das ist dieser neue Bund, um den geht es in der heutigen Predigt. Und Jesus erzählt da uns Gleichnisse über diesen alten und neuen Bund. Alte und neue Weinschläuche. Und etwas möchte ich zu Beginn klar machen. Ich mache keinen Abstrich am Kern des Evangeliums. Niemals würde ich da etwas wegnehmen. In diesem Wort Gnade steckt ja der Begriff der Buße. Du kannst gar keine Gnade erleben, wenn du kein Schuldeingeständnis erlebt hast oder gemacht hast. Dann gibt es gar keine Gnade. Das steckt schon da drin. Ich glaube, dass wir nur durch Jesus Christus, nur durch ihn zum wahren Leben finden. Und dann gehen wir zum Kreuz. Und am Kreuz legen wir all diese Schuld ab, wir nehmen es in Anspruch, was Jesus für uns getan hat. Und dann nehmen wir Jesus bei der Hand und gehen zum Vater. Es geht weiter, da ist Gott der Vater, der die Arme so weit offen hat und sein Herz schlägt für uns. So bumm, bumm, bumm. Und er nimmt uns in die Arme. Und viele Christen, die bleiben immer beim Kreuz stehen. Und dann legen sie immer wieder ihre Last ab, die Jesus längst getragen hat. Aber lass uns weitergehen. Man muss am Kreuz vorbeigehen, ja, keine Frage. Aber dann geht es weiter und bleibe nicht beim Kreuz stehen. Darum dieses Bekenntnis zu Beginn dieser Predigt, einfach, dass es wirklich klar ist, ja, ich glaube an Gott den Vater. Und ich glaube an Christus, seinen Sohn. Ich glaube an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den drei einen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Und da rütteln wir heute Morgen gar nichts. Und ich hoffe, du glaubst das auch. Und wenn du das glaubst, möchten wir dieses Bekenntnis zusammen singen. Schön, wenn, weiß nicht, 200 Leute das Bekenntnis singen. Wir lesen gleich den heutigen Bibeltext, der steht in Matthäus 9 ab Vers 14. Du kannst auch in Lukas 5 lesen, auch ab Vers 14. Und wir gehen so Vers um Vers durch. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird ärger. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. So, da haben wir diese Frage von den Jüngern von Johannes, vom Johannes der Täufer. Sag mal, Jesus, warum fasten deine Jünger nicht? Warum müssen die das nicht machen? Wir müssen das machen. Und das ist doch eine berechtigte Frage. Johannes hat zur Umkehr aufgerufen. Er war so der letzte Prophet vom Alten Bund und ein treuer, guter Prophet. Warum müssen jetzt seine Jünger fasten und die von Jesus nicht? Eine berechtigte Frage. Also ich frage dich jetzt auch mal so einfach, warum ruhen die Juden am Sabbat und du, vielleicht jetzt die Teenager, darfst am Sonntag die Hausaufgaben machen? Warum? Warum isst du eigentlich Blutwurst als Livianer? Hast du nie Apostelgeschichte 15 gelesen? Man soll kein Blut essen und kein Erbrochenes, was ja ein bisschen eigenartig ist. Ich weiß nicht, wer Erbrochenes isst. Warum machst du das? Warum trägst du heute kein Kopftuch als Frau? Oder als Mann nimmst du den Hut nicht ab, wenn wir beten? Warum? Hast du 40 Tage gefastet vor Ostern? Hast du es geschafft? Wow! Hast nicht gemacht? Warum nicht? Ein bisschen spitzfindig. Die Frage ist für mich, hast du eine solide Theologie, warum du gewisse Sachen machst und gewisse Sachen nicht machst? Könntest du es erklären? Und deshalb ist die Frage berechtigt. Jesus, warum fasten deine Jünger nicht? Und Jesus antwortet das mit einem Bild. Beantwortet es mit dem Bild. Er sagt, wir können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Ein bisschen eine komische Antwort. Aber er erzählt, Hochzeit ist Partytime. Du, ich war vor 4 Wochen an einer rumänischen Hochzeit. Hat das jemand mal erlebt? Hey, unglaublich. Die haben dauernd Musik gemacht und gesungen und immer so geklatscht die ganze Zeit und so ein bisschen gesprochen miteinander, aber immer geklatscht. Am Schluss, ich hatte solche Ohren. Also, aber es war ein gutes Fest. Da wurde getrunken, gesungen, getanzt und alles. Es war eine rauschende Party. Sicher nichts mit Fasten, ist doch klar. Jesus antwortet damit, dass es ein Fest zu feiern gibt, dass es ein Ehebund werde geschlossen, ein Bundesschluss, und dann wird nicht gefastet. Das ist ein Fest, wenn ein Ehebund, ein Bund geschlossen wird. Ein Bund regelt die Beziehung zwischen zwei Menschen. Der Bund regelt, wie sie miteinander umgehen sollen. Habt ihr das? Das ist wichtig. Es ist kein Vertrag. Es ist nicht, ich verspreche dir das zu leisten. Und wenn du das leistest, mache ich das. Das wäre ein Vertrag. Ein Bund regelt, wie sie miteinander umgehen möchten. Es ist ein ewiger Bund. Es ist ein Blutsbund, wie bei Old Shatterhand oder bei Winnetou. Ja? Unsere Kinder kennen die gar nicht mehr. Das war ein Kult. Kult, Blutsbund. Ja? Also, hier im Gleichnis, und das ist überhaupt gar keine Überraschung, spricht Jesus ja von sich selbst. Er ist der Bräutigam, das wissen wir. Ist so? Ja, ist so. Und er führt jetzt einen Bund ein. Und das ist nicht mal meine Idee, das habe ich gestohlen. Das steht im Jeremia 31, das wurde vorausgesagt. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. So, und dann erklärt Jesus, warum er Altes und Neues nicht mischen darf. Und er ist so ein guter Lehrer. Ja, er schafft es irgendwie so komplizierte Geschichten ganz einfach zu erzählen. Mit diesen zwei Bildern. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird ärger. Klar, das machen wir nicht. Wer macht das schon? Wirklich nicht? Ist doch logisch. Wirklich nicht? Auch nicht theologisch? Wenn ich nur mehr beten würde, wenn wir als ganze Kirche Gott anflehen würden, dann wäre er uns wieder gnädig. Wenn ich nur wieder mehr Bibel lesen würde, jeden Tag, und das finde ich was Gutes, aber wenn ich das jeden Tag mache, dann kommt wieder Feuer in mein Leben. Wenn ich mehr Glauben hätte, dann würde ich gesund werden. Wenn ich endlich diese Sünde überwunden habe, endlich, ich müsste es doch schaffen, dann würde ich wieder gesegnet sein. Was ist das für eine Theologie? Das sind Logiken aus dem Alten Bund. Das ist dieser Gesetzesbund, der Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, am Sinai, wo besagt, wenn ihr mir treu seid, dann bekommt ihr Kinder, Reichtum, Land, Sicherheit, Segen. Aber das gilt nicht mehr für uns. Sorry, das ist eine Irrlehre. Wir haben einen viel besseren Bund, hat uns Paulus gesagt. Und das zweite Bild, was Jesus bringt, man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. So, jetzt haben wir die zwei Bilder und ich glaube, jetzt ist es gut, ein kleines Beispiel einzufügen. Es braucht einen Freiwilligen. Dominik, ich dachte, hast du gerne Wein? Wirklich? Nur wenn du gerne hast, dann kannst du nach vorne kommen. Es ist dein Glücksmoment, weil, ja, du musst auf die Seite kommen.
Mittags ist jetzt neu, ne?
Ja, okay, du musst auf die Seite. Weißt du, du hast echt Glück, das ist ein Bordeaux. Er ist nicht ganz günstig, ehrlich, ja nur. Er ist ein Baby Faucher, ist eine reine Merlot-Traube, ist ein wunderbarer Wein, 2015. Teste mal. Also ist einer meiner Lieblingsweine, aber ich habe viele Lieblingsweine. Ja, schon gut. Er ist wirklich gut. Du musst jetzt einfach glauben. Ich habe noch einen anderen, Prior. Den muss ich jetzt wieder abstellen, sonst wird es zu viel heute Morgen. Das ist auch ein Bordeaux, ist eine Sauvignon Blanc zu 60%, ist auch ein wunderbarer Wein. Ich habe noch 4 Flaschen, aber dann ist er ausverkauft, kannst du auch mal testen. Ein bisschen warm vielleicht, weiß nicht. Ein bisschen, aber auch wunderbarer Wein. Okay, jetzt machen wir einen kleinen Versuch und jetzt schauen wir mal, was da mit diesem Bordeaux geschieht. Also da haben wir wieder den weißen Bordeaux mit dem Baby. Und weißt du, dieser Wein, da muss man jetzt gut mischen. Dieser Wein ist doppelt so teuer wie die anderen zwei. Wirklich, teste mal. Willst du testen? Ja, ja, musst du.
Muss ich?
Ja. Also das ist sicher auch nicht schlecht. Ja, versuch mal. Ja, aber nicht so gut wie die anderen. Da sind wir uns einig. Gut, danke. Du kannst eine Flasche mitnehmen, wenn du willst. Eine schenke ich dir für den Mittag. Ja, aber nicht beide, einfach eine. Ja? Gut. Also. Also, liebe Gemeinde, es ist eindeutig, dass Jesus hier davon spricht, dass wir den alten und den neuen Bund nicht mischen sollten. Zwei Gleichnisse, die uns lehren, dass ein neues Zeitalter begonnen hat und dass eben keine Vermischung vom Alten und vom Neuen geben kann oder geben soll. Im ersten Gleichnis spricht Jesus darüber, über das alte Kleid. Das ist das Zeitalter des Gesetzes und während das neue Kleid eben das Zeitalter der Gnade ist. Der Versuch, Gnade und Gesetz miteinander zu mischen, das kommt nicht gut. Das haben wir jetzt hier gesehen. Das verdirbt irgendwie das neue Zeitalter der Gnade. Und ein Theologe hat das so ausgedrückt, er hat gesagt, Jesus wollte nicht das Christentum an das Judentum anflicken. Das finde ich noch schön. Und das zweite Gleichnis lehrt, dass es dumm ist, es ist wirklich dumm, so diesen alten Wein, den neuen Wein in alte Schläuche abzufüllen. Diese Gärung von dem neuen Wein, das würde diese alten Schläuche zerplatzen lassen. Die sind nicht elastisch genug. Die Schläuche bersten und der Wein wird verschüttet. Und das meint damit, die alten Formen, Traditionen und Vorschriften vom Judentum, die waren viel zu eng, um diese Freude, die in der Gnade steckt, irgendwie auszuhalten. Die alten Schläuche sind ein Bild für die Schwerfälligkeit der religiösen Traditionen. Also merkt euch jetzt heute etwas, nicht mischen. Nicht mischen, okay? Dominik, nicht mischen. Deshalb darfst du nur eine Flasche mitnehmen. Nicht mischen. So, bist du bereit für den neuen Wein? Ich weiß nicht. Also wir tun uns bekanntlich ein bisschen schwierig mit Veränderungen, zumindest in unserer Kirche. Aber die Botschaft von diesem neuen Wein ist ja 2000 Jahre alt. Die ist ja nicht so neu. Und Jesus hat es gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Jesus am Kreuz hat als ganz Mensch hat er diesen alten Bund erfüllt und hat mit Gott den neuen Bund geschlossen in der Auferstehung. Lass mich ein Beispiel machen. Das erste Wunder, was Jesus tat, war an einer Hochzeit. Großes Fest, Riesenfest anscheinend, wurde viel getrunken. Der Wein ging aus. Es war ein alter Wein, über viele Jahre von menschlicher Überanstrengung auch hergestellt, ein Bild für das Leben unter dem Gesetz. Der alte Wein geht zu Ende und Jesus muss warten, bis der Wein zu Ende geht. Er wartet. Zum Warten möchte ich euch eine Bibelstelle mitgeben aus Jesaja 30. So spricht der Herr, der heilige Gott Israels: Kehrt doch um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir und habt Geduld, dann seid ihr stark. Doch das wollt ihr nicht. Stattdessen prahlt ihr: Wir haben gute Pferde, auf ihnen jagen wir so schnell wie der Wind davon. Jawohl, ihr werdet davon jagen, auf der Flucht vor euren Feinden. Selbst wenn ihr noch so schnell rennt, ein Verfolger bleibt euch auf den Fersen. Also ihr werdet vom Jäger zum Gejagten, heißt das. Doch sehnt sich der Herr danach, euch gnädig zu sein. Bald wird er zu euch kommen und sich wieder über euch erbarmen, denn er ist ein gerechter Gott. Wie glücklich können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten. Und das ist doch die zentrale Botschaft. Du kannst keinen Sieg aus eigener Kraft erreichen. Solange du unter diesem Gesetz lebst, wirst du von der Sünde beherrscht. Warum bist denn du gestern wieder gestolpert? Ich sehe es dir doch an. Ich weiß es, dass du gestolpert bist, mal ehrlich, nimm dich mal zusammen. Schämst du dich nicht? Jetzt kommst du heute in den Gottesdienst. Schaffst du es immer noch nicht, nach so vielen Jahren Christ sein? Wir stolpern alle. Wir können nicht von der Sünde davon jagen. Wir können sie nicht besiegen. Wir werden von der Sünde gejagt. Ich schaffe das. Ich kann perfekt werden. Ich kann den Bund halten. Nein, offensichtlich kannst du es nicht. Dieses selber machen können, das zeigt sich mir immer wieder in der Frage der Taufe. Da kommen Menschen zu mir und ich frage sie, lässt du dich taufen? Sie sagen, ja, das will ich, aber zuerst muss ich noch das und das und das erledigen. Zuerst muss ich mich noch von dieser Sünde freisagen. Du musst doch nicht, das ist doch eine Irrlehre. Das ist doch nicht unsere Theologie. Du musst nicht versuchen, sündlos zu sein. Du bist sündlos, weil Jesus am Kreuz deine Sünden getragen und getilgt hat. Jesus wartet geduldig an dieser Hochzeit, bis der alte Wein ausgeht. Und es braucht schon diesen Moment, wo wir sagen, ich schaffe es eben selbst nicht. Ich kann nicht gerecht werden. Ich kann nicht selbst Gott sein. Selbst der Akademiker, der selbstbewusste Mose, der hat 40 Jahre lang gebraucht, bis er gemerkt hat, Herr, ich kann nicht reden. Ich schaff's nicht. Und dann formt Gott ihn zum demütigsten Menschen aller Zeiten. Und wie ist es bei Hiob? Am Tiefpunkt seines Lebens, da sagt er, Herr, ich bin zu gering, ich kann dir nichts erwidern, darum lege ich jetzt die Hand auf meinen Mund. Dieses Aufgeben, diese Kapitulation vor Gott und dann das Bekenntnis im Kapitel 42, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt endlich habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Wow. Bei Jesaja war es so, bei mir war es auch so, ich glaube bei vielen hier drin auch, diese Kapitulation. Denn Jesus wartet geduldig, bis der alte Wein ausgeht, bis wir an den Punkt kommen, wo wir nicht mehr vom eigenen Wein haben, wo wir nichts mehr zu leisten haben. Und das ist dieser Stolz, der in uns steckt, das ist ja die eigentliche Sünde, Gott, selbst Gott sein zu wollen. Es braucht dieses Loslassen, dass wir es nicht tun können. Hast du das? Denn Jesus wartet geduldig, bis unser alter Wein ausgeht. Und dann macht Jesus ein Wunder. Dann füllt er uns einen viel besseren Wein ein, ein Gnadenwein. Und er nimmt uns rein in diesen neuen Bund, wo er alles schon getan hat. So, und durchtränkt mit diesem Wein, zeigen wir nicht mehr so mit dem Finger auf die Ehebrecherin, sondern sagen wir, ach, ich elender Mensch. Dann werfe ich keinen Stein. Dann sage ich nicht, schau die elende Frau da, sondern ich sage, ach, ich elender Mensch. Sag mal, Hand aufs Herz, ist dann bei uns in der Ehe alles so gut, so friedlich, in Ordnung? Ist hier in der Gemeinde so Friede und Freude? Weiß es nicht. Haben wir das Gefühl, wir können es selbst in die Ordnung bringen? Mit unserer Anstrengung. Ich hoffe echt, dass endlich dieser alte Wein ausgeht. Denn Jesus wartet geduldig, bis er in deinem Leben, in meinem Leben ein Wunder vollbringen kann. Und das wird mich nicht wundern. Ich weiß, dass Gott so ist. Wenn wir endlich sagen, wir wollen diesen neuen Wein. Jetzt hier bei uns. Wisst ihr, ich bin vor einem Jahr, wurde ich früh morgens aufgeweckt. Und da bin ich so vom Heiligen Geist getrieben worden zu spazieren. Es war noch dunkel und da bin ich einer Frau begegnet, die hat da geraucht. Und dann hat sie mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Und sie hat erzählt, dass sie ein Missbrauchsopfer ist, sie wurde schwanger, sie hat ihr Kind abgetrieben und durch das wurde sie von ihrer Kirche verstoßen. Ja. Die Frau ist traurigerweise auf der Straße gelandet, sie hat angefangen zu betteln, sie wurde arm, sie hat sich begonnen so zu ritzen. Und wirklich tragisch. Und Gott hat sie nicht vergessen. Er hat sie gesehen. Und ihrem Leid drin kam ein Mann und hat sie gefunden, hat sie aufgenommen, hat sie in die Kirche gebracht. Und die Kirche war bereit und hatte offene Türe, sie aufzunehmen, ihr wieder Gemeinschaft zu schenken. Und wir haben dann auch für diese Frau gebetet, dass sie gesund werden kann. Von ihrer Sucht, vom Ritzen. Und jetzt habe ich vor 3-4 Wochen nachgefragt und tatsächlich, sie ist heil geworden von dieser Sucht. Wie wunderbar, dass neuer Wein da reinkommt und Wunder geschehen können, die mich nicht wundern. Gott kann aus Mist Dünger machen. Das dürfen wir nie vergessen. Er stellt wieder her. Menschen blühen auf mit dem neuen Wein. Er tut das noch heute. Er tut es heute bei uns, hier und jetzt. Und das ist der neue Wein, den Jesus uns geben möchte, dieses Voll-Eins-Werden mit ihm, dieses Durchdrungen-Sein von ihm, dieses Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber bist du bereit für diesen neuen Wein? Ja, um den neuen Wein zu bekommen, müssen wir uns von diesem eigenen Stolz, von der Sünde eben lossagen. Aber um den neuen Weinschlauch zu bekommen, müssen wir uns von religiösen Traditionen lossagen. Uiuiuiui, viel, viel schwieriger. Da gibt es Widerstand. Für viele Christen ist es viel schwieriger, sich von christlichen Traditionen loszusagen, statt von der eigenen Sünde. Richtig? Ich glaube schon. Meinst du, Jesus wurde gekreuzigt, weil er gegen die Sünde gepredigt hat? Nein, weil er gegen diese religiösen Traditionen aufgestanden ist. Dieses falsch verstandene Evangelium. Lies nachher zu Hause Matthäus 7. Ich meine, diese Pharisäer und alle, die haben das Gesetz ja gar nicht mehr gekannt. Sie haben nur versucht, diesen Talmud, dieses Menschgemachte zu verteidigen und umzusetzen. Jesus selber sagt es ja, ihr kennt das Gesetz nicht. Aber sie haben dafür geeifert, für ihres menschliche Konstrukt. Und ganz explizit im Vers 7 heißt es da, ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Hey, das geht mir dann durchs Herz. Weißt du, wir werden nicht verurteilt, wenn wir sagen, dass Jesus all unsere Krankheiten, unsere Sünden, unsere Flüche da ans Kreuz getragen hat. Wir werden von der Kirche gekreuzigt, wenn wir sagen, dass wir in diesem religiösen System gefangen gehalten sind. Und versteht mich nicht falsch, bitte. Das Alte Testament können wir nicht auf die Seite schieben. Ich meine, Israel ist mein älterer Bruder. Ich leide momentan wahnsinnig mit diesem Volk. Das meine ich gar nicht. Wir müssen das Alte Testament auch lesen. Es ist wichtig. Und da hat es ganz viele Merkmale, die eben im Neuen Bund vorhanden sind. Also ich mache euch ein Beispiel von den Leviten. Also im Alten Bund durften nur die Leviten vor Gott kommen. Also die Leviten haben das Volk vertreten vor Gott als Priester. Und im Neuen Bund finden wir dieses Prinzip genauso. Deshalb müssen wir es kennen. Also alle Gläubigen im Neuen Bund sind Priester und Propheten und haben vollen Zugang zu Gott. Richtig? Ja? Richtig, 1. Petrus 2,5. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus, in den Tempel einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. So, und jetzt Hand aufs Herz. Haben wir nicht Pastoren? Haben wir Vollzeitangestellte, wir haben GemeindeleiterInnen, wir haben was auch immer, wir haben alles. Und nur die dürfen dann das Abendmahl verteilen. Nur die dürfen segnen. Nur diese dürfen taufen. Vielleicht bei euch nicht, ein bisschen überspitzt. Ich weiß schon, ich mache das extra jetzt. Aber glaubt mir, Leiter einer Kirche dürfen nicht den Gottesdienst dominieren. Das ist keine Show von einigen auserwählten Leviten. Und ich erlebe das immer wieder. Es kommen viele Menschen zu mir, die sagen, könntest du für mich stellvertretend beten? Kannst du vermitteln zwischen Gott und meinem Problem? Und ich bete gerne für Menschen, viel. Aber ich sage dann immer, nein, ich vermittle nicht. Lass uns direkt zusammen zu Gott kommen. Vor 9 Monaten habe ich einen Freund zum Essen getroffen. Es war ein ganz trauriger Abend. Wir haben viel zusammen geweint im Restaurant. Seine Freundin litt unter Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ganz frisch. Todesurteil. Und es war schwierig. Und so waren wir so da. Und dann hat er plötzlich gesagt, Dan, du bist doch Christ. Kannst du beten für diese Situation? Kannst du zu deinem Gott beten? Da habe ich gesagt, das könnte ich schon, das mache ich aber nicht. Lass uns zusammen zu unserem Gott kommen und zusammen dieses Anliegen aussprechen und sagen, Gott ist Arzt, auch in dieser Situation. Und da ist ein Wunder geschehen. Ich habe ihn vor, weiß nicht, 6 Wochen getroffen, 9 Monate später. Und dann hat er mir gesagt, weißt du dann, seit diesem Moment bete ich jeden Abend selbst zu diesem Gott. Ist das nicht ein wunderbares Wunder? Das ist doch schön, ja. Wir dürfen direkt zu ihm kommen. Und wisst ihr was? Die Freundin ist geheilt von diesem Krebs. Das ist noch ein anderes Wunder. Wie schön. Aber für mich ist es wichtig, zu Gott zu kommen zuerst. Dass wir das verstanden haben, direkt und nicht stellvertretend. Wenn ich für Menschen aus der Gemeinde bete, dann zum Beispiel für Ehen, oder dann erinnere ich sie daran im Gebet, dass Gott Yahweh Shalom ist, dass er Friede reinspricht in diese Situation, dass er schon da ist, dass es schon geschenkt ist, dieser Friede, dass wir es nur sehen müssen. Yahweh Shalom. Wenn mir Unrecht angetan wird, dann erinnere ich Gott daran, dass er der Yahweh Nissi ist, der den Siegesbanner reinsteckt und er für mich kämpft, dass ich nicht selbst muss, dass Gott es bereits tut und getan hat. Ich will nicht Mittler sein zwischen dir und Gott. Ich will hinweisen, was Christus in dir ist. In dir. Was er tun kann. Es gäbe noch so viele Beispiele. Die Frage ist, bist du bereit für diesen neuen Wein? Gib mir noch einen Gedanken. Ich glaube, ich habe noch Zeit. Oder ich nehme sie mir jetzt einfach. Noch einen Gedanken über diesen neuen Bund. Vielleicht gibt es da mal eine eigene Predigt, was es heißt, im neuen Bund zu leben. Ich habe vom Theologen Hirtler, möchte ich euch ein Beispiel einbringen. Stell dir jetzt mal vor, ich habe im Januar am WEF, wisst ihr, was das WEF ist, in Davos? Ja, wisst ihr wahrscheinlich, Weltwirtschaftsforum, habe ich Bill Gates getroffen. Und ich kam so ins Gespräch und so, und er hat gesagt, ja, ich habe auch schon mal was gesehen auf der Homepage da über deine Bauten, die du machst und so. Ich habe schon mal eine Predigt von dir gehört auf YouTube. Ich so, oh, krass und so, von dir habe ich auch schon viel gehört. Du bist anscheinend ziemlich reich und so. Und so kam ich so ins Gespräch und dann, wisst ihr was? Also am Ende vom Gespräch gab er mir diese Kreditkarte. Und da steht Bill Gates drauf. Und sagte, kannst du sie haben? Kannst du sie brauchen? Cool. Da habe ich die mitgenommen, fuhr nach Hause, habe sie meiner Frau gezeigt. Und sie sagt, oh, was, hast du die gestohlen oder was? Hast du sie gefunden, die musst du zurückgeben? Ich sage, nee, die habe ich bekommen. Und am nächsten Tag bin ich ins Büro gefahren, mit dem Auto, habe all meinen Freunden WhatsApp geschrieben, ihr wisst nicht, was mir passiert ist, ich habe diese Kreditkarte. Und dann habe ich einen Auffahrunfall gemacht. Kam wie ein geschlagener Hund nach Hause zu meiner Frau. Sie sagt, wo ist das Auto? Total Schaden. Ja, bist du schuld? Ja, ich bin schuld. Ich habe dir doch gesagt, man soll nicht rumtippen auf dem Handy. Ja, ich weiß, tut mir leid und so. Und jetzt, wir brauchen doch ein Auto. Dann sagt sie, ja, jetzt ruf mal deinen Bill an. Da habe ich ihn angerufen. Hallo? Hallo, Bill? Ah, hallo, Dan, schön von dir zu hören. Super. Wie geht's dir? Nicht so gut. Nicht so gut. Ich habe ein Problem. Ich habe einen Unfall gemacht. Ich bin selber schuld. Ich weiß es. Das nennt man Selbstverdammnis. Ja. Totalschaden. Ja. Und dann habe ich gesagt, du, ich bräuchte eine kleine Unterstützung. Das nennen wir dann so bittendes Gebet. Es kann auch ein ganz kleines Auto sein, ein Gebrauchtwagen, ein Opel, ja. Was auch immer. Ja, wisst ihr, wir nennen das falsche Demut. Wir nennen das falsche Demut. Bitte, Bill, könntest du mir ein Auto kaufen? Ich werde auch aufpassen, dass mir das gar nie wieder geschieht. Ich werde das nie mehr tun mit diesem Handy. Wisst ihr was, das nennt man Gott als Vertragspartner zu missbrauchen. Wenn du, dann ich. Bitte, Bill, ich versprich dir auch, ich werde es nie mehr tun. Hallo, Bill, hallo. Du, jetzt hat er einfach aufgehängt. Meine Frau sagt, siehst du es? Hab's dir gleich gesagt. Das nennt man dann nicht an den neuen Bund zu glauben. Das würde sie nie tun, natürlich. Was denkt ihr wohl, was Bill denkt? Habe ich dann nicht alles gegeben? Hat er nicht meine Kreditkarte? Was ist das für ein komischer Vogel? Jetzt will er ein altes, gebrauchtes Auto, wobei ich ihm die Karte gegeben habe. Wisst ihr, was ich tun müsste? Ich könnte mit dieser Karte den neuesten Range Rover kaufen. Ich weiß genau, welche Marke, welchen Typ. Und das nennt man dann nehmender Glaube. Nehmender Glaube. Und auch wenn mein Autoverkäufer sagt, ich glaube nicht, dass Sie diesen Range Rover kaufen, so wie Sie aussehen, dann sage ich doch. Schauen Sie mal, was auf meiner Karte steht. Das nennt man in Christus. Das nennt man in Christus. So, ich weiß, eine lange Geschichte. Ich habe Bill nie getroffen. Klar, habe ich ihn nie getroffen. Aber ich habe Gott getroffen. So, und das ist ein wahres Beispiel, ein wichtiges Beispiel, was es heißt, Leben im neuen Bund. Nimm diesen Segen, der im neuen Bund schon da ist. Du hast das alles schon bekommen. Es ist vollbracht am Kreuz. Man muss weitergehen, es ist geschehen. Epheser 1,3, und jetzt kann das Musikteam kommen. Da steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Da steht nicht, der uns segnen wird. der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wir haben diese Karte. Wir haben sie durch Christus. Bist du bereit für den neuen Wein? Oder versuchst du immer noch zu kämpfen und möchtest du immer noch dieser bessere Christ werden, weil du denkst, ich schaff's das schon mal noch, ich kann mal, weiß nicht was, alle Anforderungen dieser Kirche erfüllen. Bist du bereit für den neuen Wein? Du kannst es testen. Wenn du nur am geschriebenen Wort interessiert bist, dann erlangst du anschließend die Gerechtigkeit des Gesetzes. Wenn du aber am Wort interessiert bist, das sich in Fleisch und Blut manifestiert, dann erlangst du die göttliche Natur. Wenn du in Kategorien vom Minimum denkst, also wie viel genau ist jetzt der Zehnte? Ist es Vor- oder Nachsteuern? So, dann lebst du in einem gesetzlichen System. Das ist alter Bund. Und bei Jesus war es völlig anders. Er suchte herauszufinden, was ist das Maximum, damit er voll und ganz in diesem Vater aufgehen kann. Er hat sich selbst ja hingegeben, voll und ganz. Er hat es vollbracht. Und deshalb ist meine Frage, bist du bereit für den neuen Wein? Bist du bereit für den neuen Wein? Amen. Lass uns noch beten. Und ich finde immer, bei solchen Sachen braucht es Demut. Und ja, vielleicht steht ihr auf zum Gebet und stellvertretend werde ich niederknien, um die Demut auch Gott zu zeigen. Großer Gott, wir sind vor dir und haben jetzt diese Worte gehört, das sind deine Worte. Und wir sind so froh und dankbar, dass du treu bist, dass du gut bist, dass du gnädig bist. Und du siehst, wie wir immer mit unseren eigenen Händen versuchen, Sachen zusammenzuwursteln, dass wir versuchen, perfekte Christen zu spielen, dass wir versuchen, ETG zu spielen. Was soll das? Du hast uns alles geschenkt. Und wir sind so froh, dass wir unsere Hände in deine Hände geben können. Und Jesus, wir sind so froh und dankbar, dass du uns an der Hand nimmst, uns dahin führst, in dein Reich, zum Gott, dem Vater, der uns von Herzen liebt. Und ich möchte sagen, stellvertretend für alle hier, es tut uns leid, wenn wir versuchen, selbst Gott zu spielen. Wir wollen nicht Gott sein, aber wir wollen diese göttliche Kindschaft erreichen durch dich, Jesus Christus, der alles schon vollbracht hat. Nimm uns rein in diese Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, dass wir aufgehen in diesem gegenseitigen Lob. Amen.